ist vollbracht. Wie gut, oder? Du brauchst nichts mehr dazu tun. Wir haben heute Morgen so schön gesungen, Gott ist gut. Amen, oder? Gott ist gut. Du bist gut. Gut, du bist gut. Er hat es vollbracht. Er ist gut, er ist für dich. Er ist mit dir. Er steht zu dir. Wir sind nicht alleine. Alles, was du gehört hast, was du mitgesungen hast, es ist wahr. Es ist in dieser Zeit wahr. Es ist heute wahr. Gott ist lebendig. Er lebt heute. Er wirkt heute. Er redet heute. Nichts ist verloren gegangen von der Kraft und der Herrlichkeit Gottes. Gott will dir begegnen. Er will, dass du ihn erlebst. Es ist seine Absicht. Er steht vor dir heute Morgen. Vor deinem Stuhl. Er umgibt dich. Auch am Geburtstag. Gespoilert. Genau. Aber es ist so gut, dass wir das wissen dürfen. Und dass es jeden Morgen neu ist. Die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu und die Güte und die Fülle und die Kraft. Hast du dich heute Morgen aufgemacht, als du aus deinem Bett aufgestanden bist, Gott zu begegnen? Willst du heute was mit Gott erleben? Nicht, weil du hier bist. Das hilft hoffentlich dazu, weil wir hier, jeder von uns bringt was mit. Und wenn wir zusammenkommen, dann kommt auch was zusammen und dann kann vielleicht auch jeder wieder was mitnehmen. Also hoffe ich doch, dass wenn du heute Morgen hier bist, dass du nachher was mitnimmst, wo du sagst, ich habe etwas von Gott erlebt, aus seinem Wort, im Lobpreis, in der Gemeinschaft, in dem, wie mich jemand anders angelächelt hat. Aber Gott zu erleben, muss der sehnlichste Wunsch unseres Herzens sein, wenn wir morgens aufstehen. Denn dann, wenn wir Gott erleben, dann haben wir die Liebe und die Kraft und die Fülle und die Herrlichkeit erlebt. Sollen wir uns dazu aufmachen, auch jetzt? Habt ihr da Lust dazu? Habt ihr Sehnsucht nach Gott? Ich glaube, schwere Zeiten führen auch dazu, dass man sich so sacken lässt, hängen lässt, sich leicht mit anderen niedergeschlagen fühlt und die Unmöglichkeiten sieht. Aber siehst du die Möglichkeiten Gottes? Streckst du dich aus nach den Möglichkeiten Gottes? Willst du Gott erleben? Gott zu erleben, das ist mein Thema heute Morgen. Wir wollen Gott erleben. Ich will Gott erleben. Ich glaube, du willst Gott erleben. Und du bist auch heute Morgen hier, weil du sagst, ich habe Gott erlebt und ich will es wieder tun. Und ich will es mehr tun. Und ich will es auf eine Weise tun, wie ich es noch nie erlebt habe. Und vielleicht hast du Gott heute Morgen eingeladen. Hast du dein Herz schon weit gemacht? Hast diese Einladung schon vergrößert und erweitert? Und hast gesagt, Herr, mehr. Mehr von dir. Ich gehe heute Morgen in so eine ganz altbekannte Geschichte mit uns rein. Die Geschichte von Eli, seine Söhne nicht unbedingt, um die geht es heute Morgen nicht, aber um die Hanna und um den Samuel. Es geht um diese Geschichte im Tempel Gottes, wo ganz viel Gegenwart und ganz viel Begegnung da ist. Wo aber oft auch keine Begegnung da war und eine Leere da war, aber trotzdem eine Sehnsucht geblieben ist. Herr Jesus, ich bete heute Morgen, dass du dort, wo die Sehnsucht in unserem Herzen verloren gegangen ist, dich zu erleben und in der Fülle und in der Kraft unser Leben zu leben, dass du neue Sehnsucht in uns wächst, dass du neu unser Herz entfachst mit einem Brennen, dass wir deine Begegnung über alles schätzen, dass wir dein mit dir gehen, das mit dir stehen und mit dir durch Prozesse unseres Lebens durchgehen, dass es das Größte unseres Lebens ist. Wo du Sehnsucht verloren hast, spreche ich dir neue Sehnsucht zu, Gott zu begegnen. Wo du Leidenschaft verloren hast, spreche ich dir neu zu, die Leidenschaft Gottes. Weil es Gottes Absicht ist. Es ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern was er sich längst für dich ausgedacht hat. Deswegen wiederhole ich es nur. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du sehen, dass Gottes Absichten für dich unglaublich genial, großartig und niemals endend sind. Weil er so ewig ist. So endgültig, so allmächtig. Ergreift es. Das ist so gut. Lasst uns das Gute sehen. Über allem sehen wir das Gute viel mehr als alles andere. Wo ist sonst die Hoffnung? Wo ist Zukunft? Unser Gott ist Hoffnung und Zukunft. Ich habe noch gar nicht angefangen, aber ich glaube, Das ist so wichtig für uns, das zu hören. Die Wahrheiten Gottes über deinem Leben, die Wahrheiten Gottes über den Menschen, über seiner Schöpfung. Wenn du sie vergisst, dann mach dir einen Zettel und schreib sie auf und vergess niemals. Ich bin heute im Lobpreis dagestanden und ich habe gemerkt, egal welche Gedanken von links und rechts durch meinen Kopf gehen, ich habe so einen festen Stand in Gott, weil ich weiß, er hält mich in seiner Hand. Dass mir alles andere egal sein kann. Ich sage nicht, dass mir mein Leben egal ist, aber alles andere hat so viel weniger Wert, wenn ich weiß, da ist jemand und der ist der Herr der ganzen Welt und der hat mein Leben im Griff. Dann weiß ich, dass er meine Ehe und meine Familie, meinen Job, meine Beziehungen, meine Gesundheit, dass er alles im Griff hat. Auch wenn es sich für mich nicht immer so anfühlt, aber ich weiß, ihm entgleitet nichts. Kennst du diesen Gott, dem nichts entgleitet? Und hast du Lust, ihm zu begegnen, ihn neu immer wieder zu erleben? Dann lass uns das suchen. Dann lass uns danach ausstrecken. Auch mit dem, was wir heute Morgen hören. Lass uns das nehmen. Und such du in dem, was du von der Bibel liest und was du von der Bibel und vom Wort Gottes hörst, such du, wo Gott den Weg mit dir, mit deiner Begegnung, mit deiner Lebensgeschichte, wo er ihn sucht. Und lass dich drauf ein. Ich würde uns am liebsten die ersten 5 Kapitel lesen, aber ich habe gemerkt, das ist zu lang. Lest doch mal 1. Samuel 1 bis 5. Auch im Nachgang zu der Predigt. Oder in Vorbereitung für heute Abend, wenn ihr nochmal 20 Minuten mit dazukommen wollt. Es wird das gleiche Thema sein. Ich möchte heute Morgen über 3 Personen mit uns sprechen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihrem Leben alle Gott erlebt haben. Ich weiß, ich habe noch nicht entschieden, mit wem ich anfange. Aber ich glaube, ich fange mit dem Samuel an. Der Samuel war nach langer Zeit endlich wieder ein Prophet, von dem viele, viele Worte quer durchs Volk gingen. Und über den Samuel steht geschrieben, keines seiner Worte ist auf den Boden gefallen. Nichts, was er von Gott gesagt hat, und das nenne ich mal prophetische Gabe, nichts von dem, was er gesagt hat, ist auf den Boden gefallen. Alles ist eingetroffen, ist überprüfbar wahr gewesen. Das ist eine Nummer, oder? Nach dieser prophetischen Gabe strecke ich mich auch aus. Bitte, Herr, sehr gerne. So würde ich gerne prophetisch dienen und gedient bekommen von dir. Wenn ich wüsste, dass du diese Gabe Gottes hast, dass das, was du prophetisch über mir aussprichst, dass es immer zutrifft, dass nichts auf den Boden fällt, dann komm bitte zu mir. Das brauche ich, damit ich es mehr blick. Gerade da, wo ich es nicht blick. Okay, aber das ist was, was wir über den Samuel lesen. Keines seiner Worte ist auf den Boden gefallen. Samuel hat 2 Könige für Israel eingesetzt. Gott hat sie ihm gezeigt. Das steht nicht in den ersten 5, da musst du weiterlesen. Ja? Aber Gott hat eine Geschichte mit dem Samuel geschrieben, unglaublich. Und wisst ihr, was ich über den Samuel noch gar nicht so bewusst wusste, ist, wie lang seine Haare waren. Wisst ihr das? Jetzt lacht ihr. Aber jetzt sage ich euch mal was Knallhartes über dem, ich blätter mal geschwind woanders hin. 4. Mose 6, dürft ihr auch nachlesen, tut nicht weh, ist mega spannend. Ich kann in Ruhe blättern, weil ja keiner von euch wegläuft. Gesetz der Abgesonderten. Wow, hört sich ein bisschen gruselig an. Da ging es drum, ist ein ganz langes Kapitel, wo Gott genau in seinem als Gesetz erklärt, wie diese Absonderung stattfinden kann. Da gab es Leute, die haben für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr oder für mehrere Jahre sich bewusst Gott abgesondert zur Verfügung gestellt mit einem Gelübde. Und während dieser Zeit gab es ziemlich viele Einschränkungen. Die waren ganz schön knallhart. Also neben Enthaltsamkeit und kein Alkohol und Reinheit, die so weit ging, dass wenn in der Zeit dein Bruder gestorben ist, durftest du nicht zur Beerdigung oder deine Mutter oder dein Vater. Du hast dich abgesondert. Diese Zeit war ganz exklusiv nur für Gott. Die haben Namen, diese Leute. Muss ich kurz gucken. Nasiräer hat man die genannt. Das Gesetz der Nasiräer. Einen ganz bekannten davon kennt ihr auch, den Simson. Ja? Und als der Samuel noch gar nicht geboren war, da hat seine Mutter schon entschieden, dass der Samuel auch eine Zeit lang in dieser Art und Weise Gott zur Verfügung stehen soll. Ich habe mal geguckt, wie viel Zeit es war. Sie hat es beschrieben, alle Tage seines Lebens. Knackig, oder? In der Zeit durfte man sich auch die Haare nicht schneiden. Deswegen habe ich festgestellt, dass der Samuel lange Haare hatte. Weil Haare schneiden durfte man nicht. Alle Tage seines Lebens. Also jetzt für eine etwas längere Zeit. Ja? Noch einmal beim Antritt des Gelübdes, also als Samuel in den Tempel aufgenommen wurde. Nochmal alles runter, verbrennen. Das steht alles im 4. Mose 6. Da mussten die Haare verbrannt werden, aber ab dann war Schluss. Also das heißt, Samuel war nie bei einer Beerdigung von einem Familienangehörigen. Samuel hat nie Alkohol getrunken. Samuel hat nie seine Haare geschoren. Hua. Das hat er sich gar nicht rausgesucht gehabt, das finde ich noch krasser daran. Also beim Simson war es ein bisschen anders. Der hat sogar noch 3 Jahre länger seine Haare wachsen lassen als der Samuel. Weil bei dem war es nämlich so, dass ein Engel vorbeikam. Und der Beschluss des Engels war, das ab dem Mutterleib schon zu machen. Also sein Gelübde war das Allerlängste, nämlich auf Lebzeit. Das finde ich deswegen eine ziemliche Hausnummer, weil das was mit einem macht. Hast du dich schon mal für etwas eingeschrieben, für etwas abgesondert, wo du gesagt hast, ich werde jetzt mal 3 Wochen lang, oder 2 Monate. Ein Jahr lang gebe ich es mir jetzt mal und mache das und das. Könnt ihr euch vorstellen, was der Samuel für eine, wenn ich das mir überlege, wäre das für mich eher mal eine Last zu wissen. Mein ganzes Leben ist das schon mal Fakt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das könnt ihr als Last, ja? Mein ganzes Leben muss ich eine Maske tragen. Boah, richtig blödes Beispiel, gell? Aber könnt ihr euch vorstellen, was es für eine Herausforderung sein kann, wenn über deinem Leben etwas schon beschlossen ist? Für einen Samuel ist es zum Segen geworden. Und wenn man sieht, wie er sein Leben gelebt hat und was er erlebt hat mit Gott, glaube ich, dass es der größte Segen war, den man sich nur vorstellen kann. Aber nur mal für uns als Bewusstsein, das ist der Samuel. Und dieser Samuel hat Gott erlebt. Dieser Samuel hat Gott erlebt auf unglaubliche Art und Weise. Als er ihn zum ersten Mal erlebt hat, hat er ihn gar nicht erkannt. Da hat er gedacht, der Eli spricht, sein geistlicher Vater, der ihn in der Obhut hatte. Er ist 3 Mal nachts zu ihm gekommen und er hat jedes Mal gesagt, geh schlafen, es ist nichts, leg dich wieder hin. Aber dann hat er es gemerkt und dann hat er eine Nacht mit Gott verbracht und hat gehört und hat Gott erlebt. Und hatte Angst am nächsten Morgen. Wie sage ich es denn dem Eli, wenn er mich danach fragt? Er ist ihm aus dem Weg gegangen, steht in der Bibel. Ja, er ist so lange wie möglich im Raum geblieben, wo er dem Eli nicht begegnen musste. Und wisst ihr, was die erste Frage war, als er rauskam? Du sagst mir alles. Ja? Und zwar bis aufs Letzte. Ja, aber das war ein bisschen ein blödes Wort. Die erste Prophetie, die er in seinem Leben gekriegt hat, war gleich mal, deine Familie ist für alle Zeit gestraft. Lieber Eli, nicht wegen dir. Ich komme nachher noch zum Eli, das werdet ihr merken. Es geht hier nicht um den Eli, sondern um die Vergehen seiner Söhne, die es weit übertrieben haben und es hat auch weitreichende Konsequenzen gehabt. Aber das hat ein junger Kerl wie der Samuel gleich mal am nächsten Morgen seinem Boss gesagt. Du horch mal her, Eli. Ich weiß, ich bin ja jeden Tag so von dir abhängig und gänz in deiner Obhut, aber über deine Familie kommt jetzt was. Aber der Samuel ist in diesem Leben und Erleben von Gottes Wort und es weiterzugeben geblieben und er hat die Dinge so gemacht, wie Gott sie ihm gesagt hat. So hat er Gott erlebt. In seinem Dienst hat er Gott erlebt. In dem, was er getan hat, was über seinem Leben geschrieben war. Was ist über deinem Leben geschrieben? Und erlebst du in dem, was über deinem Leben geschrieben ist, Gott? Das, was du alltäglich tust, das, was dein Leben füllt, erlebst du darin Gott? die Einladung an Gott zu sagen, Herr, ich erlebe dich in meinem Alltag nicht. Im Geschäft ist echt hartes Brot. Mein Familienalltag, der kostet mich viel. Da funktioniere ich nur. Manchmal funktionieren wir nur, damit wir durchkommen. Aber Gottes Plan ist, dass du ihn in diesen Momenten erlebst, dass du die mit ihm hast. Ich gehe mal weiter zur nächsten Person, damit mir die Zeit nicht davon rennt und ich von jedem was habe. Ihr lest ja nach, deswegen über den Samuel gibt es noch mehr zu sagen, aber gehen wir zu Hannah, seiner Mutter. Schweres Brot, ganz schwer. Sie war die zweite Frau oder eine von zwei Frauen von ihrem Ehemann. Der Name. Elkanah. Und es war ein gottesfürchtiger Mann. Der war jedes Jahr im Tempel mit seinen Frauen, mit seinen beiden. Und sie wurden gesegnet und sie haben sich in Gottes Gegenwart gestellt. Aber die Schmach über ihrem Leben war gigantisch. Denn die andere Frau hatte schon viele Kinder und sie hatte kein einziges. Und es kam auch keins. Und da hat sie auch nicht geholfen, dass der Eli gesagt hat, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Kinder? Ihr Mann stand voll zu ihr. Es gab gar nichts. Er hat sie geliebt, über alles. Aber keine Kinder zu haben, war damals eine Schande. War irgendwo die Abwesenheit Gottes über dem Leben. Und so hat sie das verstanden gehabt damals. Und immer, sie wurde immer gehänselt, immer wurde sie gepiekst von der anderen Frau. Immer hat sie gesagt, guck mal, du nicht, aber ich. Warum du nicht, aber ich. Und hier in der Bibel steht, dass sie das besonders ausgekostet hat und besonders übel getrieben hat, einmal im Jahr, wenn sie sich aufgemacht hat, die Gegenwart Gottes zu suchen. Alle zusammen sind sie in den Tempel gekommen. Und es war die Zeit, wo die andere Frau sie am ärgsten gepiekst hat. Und es hat so weit gefühlt, dass die Hannah, sie konnte nichts mehr essen, sie konnte nichts mehr trinken, sie hat sich richtig übel gefühlt. Und der Eli musste sie immer wieder aus diesem Loch rausholen, aber es ging ihr elend. Das war ihre Lebenssituation. Übel, oder? Herausfordernd. Erdrückend. Und dort begegnet sie auch dem Eli, als sie auf den Stufen vorm Tempel ist. Und in diesem Moment des unglaublichen Schmerzes für ihr Leben zu Gott schreit und sagt, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, einen männlichen Nachkommen, dann wird sein Haar nie geschoren. Dann gelobe ich dir, dann gehört er dir. Sein ganzes Leben lang. Finde ich hart. Den ersten Teil ihres Wunsches kann ich nachvollziehen. Herr, schenk mir ein Kind. Aber wenn ich dann eins habe, dann ist das mein Goldstück. Oder? Dann ist das mein Goldstück. Und ich gebe es dir. Und sie hat es nachher getan. Als er entwöhnt war, ob das jetzt nach 3 Jahren war oder nach 4 oder nach 5 oder 6, keine Ahnung, wahrscheinlich so nach 3, war der Eli im Tempel. Und sie ist jedes Jahr einmal vorbei und hat ihm das nächstgrößere Kleidungsstück vorbeigebracht und hat ihn besucht. Aber sie hat ihr Versprechen Gott gegenüber wahrgemacht. Denn Gott hat ihr gesagt, ja, es wird soweit kommen. Du wirst einen Sohn auf die Welt bringen. Und das ist passiert, das Samuel ist gekommen. Aber wisst ihr, was das Schöne war? Die Hannah hatte gelernt, dass es möglich ist, auch in diesem Schmerz und auch in der tiefsten Bedrückung Gott zu erleben. Und als sie eines Jahres wieder im Tempel war, wieder dem Samuel nächste Kleidergröße vorbeigebracht hat für sein Obergewand, da war sie dort mit ihrem Mann und stand gemeinsam wieder vor dem Eli. Und der Eli, der hat, zu dem kommen wir gleich, aber der hat ganz tolle Worte immer gesagt. Und die sind auch eingetroffen. Der Eli hat offensichtlich auch von Gott gehört. Und er hat beim ersten Mal zu ihr gesagt, geh heim, dein Wunsch wird sich erfüllen. Und als sie wieder da war, ein paar Jahre später mit ihrem Mann, dann sagt Eli zu ihr und zu ihrem Mann, geht nach Hause. Und das Kind, was ihr Gott gegeben habt, das ist erledigt. Aber jetzt werden viele Kinder kommen. Und ich glaube, 5 waren es, die danach kamen. Dann hat Gott sie beschenkt. Dann hat Gott sie überreich beschenkt. Und sie hat erlebt, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Und ich glaube, es war schwer, die ersten Jahre, den Samuel kurz aufwachsen zu sehen und abzugeben. Aber sie hatte sich vorgenommen, ich werde mit Gott vielleicht einen Deal machen, aber ich werde mit Gott gehen. Das hat sie getan. Wahnsinniges Erlebnis. Überleg mal, einmal im Jahr kommst du nach Jerusalem und triffst deinen Sohn, er ist wieder ein Jahr älter geworden. Macht wieder mehr Dinge, hat wieder längere Haare. Der Eli. Mit dem Eli schließe ich ab. Der Eli ist für mich echt eine Hausnummer. Der hat echt Schweres erlebt mit seinen Söhnen. Und die haben es übel getrieben. Das könnt ihr hören, wenn ihr die, das könnt ihr lesen, wenn ihr die ersten 5 Kapitel liest. Und der Fluch, den Gott über seine Familie ausgesprochen hat, oder er hat eigentlich die Segenslinie unterbrochen. Das ist das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, jeder männliche Nachkomme aus dieser Familie wird im besten Mannesalter sterben. Das war die harte Verheißung über den männlichen Nachfolgen Elis. Und um das zu bestätigen, hat Gott seine beiden Söhne an einem Tag sterben lassen. Aber wisst ihr was? Der Eli, der hat Gott und den Tempel und die Gegenwart Gottes geliebt über alles. Wenn man liest, wie der Eli sich verhalten hat, wie der Eli den Samuel aufgenommen hat, wie der Eli nach Gott gefragt hat, wie er immer am Eingang vom Tempel saß. Er hat sein Augenlicht verloren im Alter. Und das Letzte, was wir vom Eli hören, ist, wie Israel, nachdem die Segensspur Gottes verlassen wurde, den Philistern unterlegen ist. Viele Männer wurden weggeführt und getötet und die Lade Gottes wurde von den Feinden mitgenommen. Und der Eli saß am Tempel, 98 Jahre alt. Er war der Letzte dieses Geschlechtes, den genau das Gegenteil getroffen hat. Er ist alt geworden, satt an Jahren, hat alles erlebt. Aber das Schlimmste, was er erleben musste, war, dass die Männer zurückkamen, die Boten, und gesagt haben, die Lade Gottes ist geklaut worden, die Philister haben sie mitgenommen. Das hat den Eli so getroffen, dass er rückwärts umgekippt ist und tot war. Aber seine letzte Frage, sein letzter Sehnsucht war, wie geht's mit der Lade Gottes? Wo ist die Gegenwart Gottes? Wo ist die Nähe Gottes? Der Tempel, das Allerheiligste, und Gott zu begegnen, war sein Größtes im Leben. Es hat er sich auch nicht nehmen lassen von dem Ungehorsam seiner Söhne. Er selber ist den Weg mit Gott gerade gegangen. Und ich frage dich, wo erlebst du Gott? Was ist es in deinem Leben? Es waren jetzt 3 Lebensgeschichten, aber was ist es in deinem Leben? Wo ist dein Zugang zu Gott? Wo, wenn du morgens aufstehst, weißt du, heute erlebe ich Gott, weil ich hier bin, weil ich das tue, weil ich mich hier auf den Weg mache oder weil ich hier frage. Und dass Gott noch mehr hat, das lesen wir in der Geschichte auch. Immer wieder kommt er mit Überraschungen. Ist der Engel dabei? Sind die Botschaften dabei? Sind die Prophetien dabei? Ich lade dich ein heute Morgen. Mach dich auf im Jahr 2021 und dein ganzes Leben lang, Wege zu finden, wo du Gott erleben kannst. Die Momente zu finden, wo du weißt, hier begegnet mir Gott. Weil ich sein Wort lese, werde ich inspiriert. Weil ich im Gebet bitte, werde ich empfangen. Weil ich im Gebet fürbitte, werden andere empfangen. Weil ich im Gebet frage, werde ich Antwort bekommen. Und weil ich Gott diene, werde ich seine Kraft erleben, wie sie wirksam ist in meinem Dienst. Es gibt so viele Wege, Gott zu erleben. Wo ist dein Weg? Darf ich das so fragen heute Morgen? Ich mache es einfach, um dich herauszufordern, wenn du in das neue Jahr reingehst, nicht nur ein paar Kilo abzunehmen, das wäre eigentlich mein Vorsatz, treffend. Weihnachten war echt gut. Es fehlt gerade ein bisschen die Bewegung. Ich mache sonst auch keinen Sport, aber jetzt gerade kann ich es drauf schieben, dass ich ja gar nicht raus kann. Ja? Aber was ist, wenn du in dein Jahr reinblickst? Wo wirst du dieses Jahr Gott erleben? Und es wäre wenig, wenn es nur 2 Momente wären. Es wären am Tag wenig, wenn es nur 2 Momente wären. Weil Gott immer da ist. Gott lebt. Gott redet. Gott handelt. Gott ist erlebbar. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich möchte vielleicht ein paar von euch mit hochbitten, Wer hat denn diese Woche schon ein Gemeindegebet geleitet? Sigi, du, gell? Kannst du schon mit hochkommen? Ist das okay? Und Tine, dich habe ich vorher auch gesehen. Du bist auch irgendwo da, oder? Bist du weit weg? Bist du weit weg? Also, Tine ist weit. Sonst jemand da? Hans, du bist heute Abend dran, gell? Komm, dann kommst du doch auch gleich mit hoch. Du bist sowieso gleich wieder oben. Wir haben ja Gemeindegebet. Und es ist, für mich ist morgens um 7 eine tolle Zeit. Vielleicht für dich eher abends um 7:30. Aber lasst uns in dieser Zeit, wo wir gerade wenig Interaktion in Präsenz machen können, trotzdem füreinander und miteinander beten, quer durch die Bereiche der Gemeinde. Viele von euch sind auch noch dabei und werden Gebete anleiten. Und ihr alle anderen, klingt euch einfach mit ein. Es macht richtig Spaß. Mich hat es diese Woche bewegt. Ich habe am 7. den Anfang gemacht und wir hatten, für die, die dabei waren, wir hatten eine Fürbitte-Runde, ich glaube abends. Es hat mich so bewegt, zu sagen, wir überlegen uns jetzt mit Namen, mit Situation, wofür wir beten, für wen wir beten, wen wir vor Gott bringen, was wir vor Gott bringen. Und ich möchte euch jetzt gleich bitten, dass wir das machen. Du, was du auf dem Herzen hast, du Hans und ich auch, einfach in der Fürbitte zu sagen, wofür stehen wir? Wofür wollen wir Fürbitte machen? Ich kann jetzt die Augen schon hinhalten, Sigi, dann, wenn du, dann brauchen wir das dann wechseln. Und wenn ihr möchtet, dann steht mit auf. Und ihr könnt uns zuhören oder ihr könnt in eurem Herzen leise und laut auch Fürbitte mittun. Ach, Ralf, komm, bleib gleich oben, das ist gut. Doch, bleib da, das ist gut. Lasst uns Fürbitte tun. Wenn du einen Namen im Kopf hast, komm, Ralf, bleib hier, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Will sonst noch jemand? Hast du es auf dem Herzen, ein Thema, oder hast du Fürbitte auf dem Herzen? Dann komm einfach geschwind mit vor. Das ist in Ordnung. Ich halte dir dann das Mikro geschwind. Lasst uns Fürbitte tun für Menschen, die in dieser Zeit einsam sind, die Gott nicht kennen, die eine Herausforderung haben, über denen wir Gutes aussprechen wollen, über Situationen, die ungeklärt sind, die schwierig sind, die wehtun, wo es Lösungen braucht. Wer tritt für diese Situationen ein? Wer macht Fürbitte? Sei du ein Fürbitter, okay? Lasst uns Fürbitter sein in dieser herausfordernden Zeit. Hans, ich fange einfach an und dann gehe ich rum und dann machst du einen Abschluss, oder? Ja. Passt das? Herr Jesus, ich danke dir, dass wir für Menschen eintreten dürfen, die dich brauchen in dieser Zeit, die deine helfende Hand brauchen, die deine Unterstützung brauchen, die dich brauchen, gerade auch in der Einsamkeit. Und so möchte ich jetzt Fürbitte tun für Menschen, die gerade, die Single sind, die alleine leben, die alt sind und alleine leben, die irgendwo abgeschottet sind und kaum Zugang zu anderen haben, die irgendwo im Krankenhaus liegen, egal wo sie die Einsamkeit trifft oder wo sie von Einsamkeit getroffen sind. Ich bete, Herr, dass ihre Einsamkeit durch dich eine Nähe und eine Sattheit erfahren, wie sie es vorher nicht gekannt haben. Herr Jesus, ich bete, dass du ihnen begegnest und dass du ihre Gemeinschaft bist, dass du mit ihnen die Gemeinschaft ausfüllst und dass du ihre Einsamkeit, Herr Jesus, wirklich durchbrichst. Amen.
Herr Jesus Christus, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Du hast die wichtigste Entscheidung getroffen, nämlich für uns. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast den Weg frei gemacht zu dir. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und du gibst uns die Chance, jeden Tag hunderte, tausende Entscheidungen zu treffen. Du weißt, welche Entscheidungen bei uns im Leben der Gemeinde anstehen. Möchte ich bitte, Herr, dass wir in all unseren Entscheidungen auf dich hören. Nicht nur auf unseren Verstand, auf unser Herz, sondern auf dich. Nach deinem Willen fragen. Herr, du kennst den Weg, du hast einen Megaplan für uns. Du gibst uns Liebe und du willst alles haben. Und du fragst uns, wollt ihr auch alles haben? Herr, ja, da ist die Sehnsucht. Da ist die Leidenschaft, da ist die Passion für dich. Lass uns Krasses jeden Tag mit dir erleben. Lass uns aufbrechen, Herr, mit dir. Lass uns wachsen, Herr, in dir. und sieh uns nach, Herr. Dein Wille geschehe. Amen.
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Hüter unserer Seele bist und dass du ja, unsere Seele und unseren Geist bewahrst. Und ich bete einfach, dass du ja mit uns bist in unseren Familien, dass du die Ehen segnest, Jesus, dass du verbindest, dass du freisetzt, dass du heilst. Jesus, ich bete für unsere Kinder, für die Schulen, für die Rangerarbeit, für die Preteens, Jesus, für jeden einzelnen Bereich. Ja, dass du dich verherrlichst und dass du Begegnung schenkst dieses Jahr. Dass du die Herzen bewahrst und dass du ja, Begegnung einfach schenkst, wo die Kinder oder wo die Ehepaare Fragen haben, Jesus, wo wir auf dem Weg sind und wo wir uns einander brauchen. Da bitte ich, dass du Möglichkeiten schenkst, dass du uns immer wieder hilfst, uns aufzumachen, unsere Herzen aufzumachen und uns verletzlich zu machen. Jesus, ich bete, dass du in uns ganz neu einfach ein Vertrauen in dich freisetzt, dass die Augen unseres Herzens auf dich ausgerichtet sind und dass wir dich sehen in allem, was wir tun, dass wir aus deiner Liebe heraus handeln, Jesus, dass wir barmherzig sind, wie du mit uns barmherzig bist und dass unsere Identität in dir dieses Jahr einfach noch mehr und tiefer gefestigt wird, Jesus, dass wir sehen, dass du die Quelle unseres Lebens bist, dass wir sehen, dass du derjenige bist, der Überfluss schenkt, der beziehungsfähig macht, der alle Grenzen und alle Mauern überwindet.
So danke ich dir, Herr, dass du erlebbar bist. Herr, und ich bete für die Geschäftswelt, die jetzt durch die Corona-Krise gebeutelt wird. Herr, ich bete, dass du sie neu ausrichtest auf dich, dass du ihnen Lösungen anbietest, wie sie gut durchkommen, gut rauskommen. Jesus, ich bete, dass sie dich jetzt in ihrer Not und ihrer Bedrängnis, dass sie dich erlebt, ganz neu erlebt. Herr, du sagst, du bist ein lebendiger Gott mitten unter uns und wir erleben es jeden Tag. Herr, und wir schenken dir ganz neu unser Vertrauen und wir beten, Herr, ja, dass du uns bei der Hand nimmst, so wie wir die Hand dir entgegenstrecken, dass du sie ergreifst und dass du mit uns durch diesen Tag gehst, durch diese Woche gehst, dass du uns die Stiefel des Evangeliums, wir ziehen es an und wir sind bereit, für die gute Sache, für das Evangelium einzustehen, dich von dir weiter zu erzählen und so die gute Saat ausstreuen, das ganze Jahr hindurch, in dem Bewusstsein, dass sie aufgeht und dass sie Frucht bringt, die sichtbar wird und eine Frucht 30, 60 und 100-fältig. Und somit gehen wir gestärkt in die Woche und ich bete um deinen Schutz und um deine Bewahrung, Herr Jesus. Aber auch gleichzeitig um ein ganz großes Segen, der sichtbar wird, der wirksam wird. Herr, du sagst, du belohnst die, mit die dir vertraut. Und auch diesen Lohn möchte man gerne einfahren in deinem Namen. Und so seid gesegnet für eine gute Woche. Amen. Amen.